Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich mal wieder einen sehr interessanten Interviewpartner, und zwar den Börsianer Christian Röhl. Christian ist schon einige Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte an der Börse aktiv und ist besonders, meiner Meinung nach, oder sticht besonders deswegen hervor, weil er eine sehr differenzierte Sichtweise von verschiedensten Börsenthemen hat. Was ich genau damit meine, das werdet ihr im Interview vermutlich relativ schnell heraushören können. Ich habe mit ihm über die verschiedensten Themen gesprochen, zum Beispiel über Gold, über den Tesla-Hype, über Immobilien, über seinen Aktionärsaktivismus. Er ist zum Beispiel auf sehr vielen Hauptversammlungen aktiv und vertritt dort Privatanleger. Das Interview hat einen extremen Erfolg auf YouTube gehabt und deswegen möchte ich euch dieses Interview nicht vorenthalten. Viel Spaß dabei! Heute haben wir mal wieder einen super interessanten Gesprächspartner, einen echten Herzblut-Börsianer, der uns dieses Buch geschrieben hat. Und es ist ein Bestseller zum Thema Dividenden. Aber im Vorgespräch hat Christian uns schon gesagt, er möchte gar nicht so sehr auf das Thema Dividenden reduziert werden. Und von daher erstmal herzlich willkommen oder eher danke für die Einladung, Christian Röhl.
Hallo.
Ja, meine Frage, mit der ich loslegen wollte, war: Was bedeutet denn für dich Börsianer? Du sprichst ja häufig darüber, dass du so überzeugter Börsianer bist. Was kann man sich darunter vorstellen?
Naja, Börse hat mich irgendwie immer fasziniert, seit mein Großvater mich Anfang der 90er Jahre, damals war ich 14, so auf das Thema aufmerksam gemacht, weil als Schüler war für mich klar, ich wollte irgendwann mal an der Börse arbeiten. Ich habe dann so einen kleinen Umweg gemacht über einen Finanzvertrieb, habe dann natürlich auch versucht zu studieren, aber dann kam der neue Markt dazwischen. Das war die Zeit, der große Hype, Ende des 20. Jahrhunderts. Jeder, der das Wort Börse buchstabieren konnte, hatte plötzlich irgendwie eine Chance mitzumachen. Also nicht nur mit Geld, sondern auch wirklich an der Börse, mit der Börse zu arbeiten. Ich habe dann erst einen Verlag mitgegründet, ein Magazin, Going Public, das gibt's heute immer noch. Und dann hatte ich die Chance, wirklich nach Frankfurt zu gehen, zu einer Wertpapierhandelsbank mit 22 Prokurist zu werden, dort Börseneinführungen selber zu machen. Ja, das war für mich natürlich ein Traum. Und das ist bis heute für mich so, dass ich Börse natürlich nutze, um Geld zu verdienen. Einerseits mit dem Vermögen, andererseits auch mit der einen oder anderen Projektarbeit. Aber das ist mich darüber hinaus natürlich nach wie vor fasziniert, wie Meinungen, wie Erwartungen, wie auch Psychologie an der Börse kulminiert.
Und du interessierst dich auch stark für Einzelwerte, ne? Also du bist ja auch super stark in der Analyse von einzelnen Aktien, einzelnen Titeln, die du dann auch publizierst.
Also ich bin in der Analyse von Einzelwerten, weiß ich nicht, gar nicht so stark. Also da sehe ich ganz viele Leute, die selbst Privatanleger, die viel bessere Analysen machen. Also ich habe von mir selber jetzt nicht diese Meinung, dass ich so verborgene Perlen finden kann. Ich glaube, ich bin ein sehr disziplinierter Investor. Was für mich ganz oben steht, ist eine Strategie, die ich eisern durchhalten kann. Und dazu kommt dann einfach ein gewisses Grundinteresse an Finanzen, Börse und natürlich auch Wirtschaft. Ich sehe gerne, wie Unternehmen erfolgreich sind, was Unternehmen sich ausdenken, um am Markt zu bestehen. Ich sehe auch mit Interesse, wie es Unternehmen dann mal nicht schaffen zu bestehen. Also wenn andere vielleicht jetzt jede Woche 3 Fußballspiele live angucken, schaue ich mir lieber mal Unternehmen an. Weil ich muss ja nicht in jedes Unternehmen, was ich mir anschaue oder auch was ich gut finde, gleich investieren. Ich muss ja nicht auf alles wetten.
Und du hast ja eingangs gesagt, dass du einen Börsenbrief, was ist ein Börsenbrief oder ein Medienhaus gestartet hast?
1997 habe ich angefangen mit einer Zeitschrift, Going Public, und
zum 2000, Thema Zertifikate.
Nein, das war zu Börsenneueinführung, und dann 2001 habe ich mit meinem langjährigen Partner Werner Heusinger die Zertifikate-Journal AG gegründet. Damals waren wir einer der ersten PDF-Börsenbriefe in Deutschland. Das war damals State of the Art, vor 20 Jahren, kann man sich heute kaum noch vorstellen. Wir haben dann daraus über ein paar Jahre aus diesem Startup, wie man heute sagen würde, eine komplette Community inklusive Beratungsleistungen auch für die Finanzindustrie entwickelt.
Okay. Und die Firma hast du dann verkauft an Axel Springer?
Genau, die habe ich 2006 an die Börse gebracht und 2007 dann den Rest meiner Anteile an Springer verkauft.
Okay, interessant. Ja, war dann ein gutes Timing auch, ne?
Ja, das gehört natürlich dazu, aber das ist pures Glück. Ja, also wenn mir Leute sagen, hey, das war eine super Geschichte, eine Zertifikatefirma, ausgerechnet ein paar Monate bevor dann Lehman Hops gegangen ist und dieser gesamte Markt einfach seinen Super-GAU erlebt hat, das zu verkaufen, super Entscheidung. Ja, muss ich sagen, super Entscheidung, aber es war pures Glück. Da kann ich mir jetzt nicht auf die Schulter klopfen, oh, das habe ich jetzt gewusst. Nein, das habe ich überhaupt nicht gewusst, aber es war Glück und es hat natürlich auch etwas zu tun mit Fokussierung. Es gibt sehr viele Unternehmer, für die ist es wichtig, ihr Unternehmen so lange wie möglich zu behalten. Für mich war schon in dem Moment, das ist wahrscheinlich aufgrund meiner Historie mit Börseneinführung, in dem Moment, wo wir gegründet haben, war klar, also am liebsten möchte ich das Ding irgendwann an die Börse bringen und verkaufen.
Okay, und das Ganze war in Zürich, in der Schweiz.
Ja, wesentlicher Geschäft in der Schweiz. Ich habe da 4 Jahre in Zug gelebt, weshalb ich auch heute die Schweiz noch sehr schätze. Ich habe dort in Zug jetzt nicht unbedingt das Leben genossen. Dafür muss man eher nach Zürich gehen, aber Zug war ideal zum Arbeiten und ich habe natürlich in der Zug auch die Effizienz Schweizer Behörden kennengelernt. Ich sehe einfach, wie die gesamte Infrastruktur in der Schweiz funktioniert. Das ist ein großer Genuss. Ich sehe das jetzt wieder bei einem Unternehmen, wo ich im Aufsichtsrat sitze, wo wir auch ein Startup in der Schweiz gegründet haben. Das ist hervorragend. Deswegen habe ich auch natürlich im Portfolio nach wie vor eine gewisse Affinität auch zu Schweizer Aktien.
Ja, interessant. Das ist nicht so wie hier in Berlin. Ja. Wir haben, glaube ich, 6 Wochen auf unsere Steuernummer gewartet oder so.
Ja, das ist ein Failed City hier. Ich meine, damit könnten wir eine eigene Sendung füllen. Das brauchen wir nicht. Ich will lieber einfach hervorheben. Es ist toll zu sehen, wie viele Dinge in der Schweiz funktionieren, was Industrieansiedlungen angeht, was generell regierungsamtliche Prozesse angeht, was Auskünfte angeht, die du für Wirtschaft ja nun mal brauchst. Und insofern, wir haben damals überlegt, in der Kunstfirma, wo ich Aufsichtsrat bin, gehen wir nach Luxemburg, gehen wir nach Berlin, wo es total hip ist, oder gehen wir halt in die Schweiz, wo alles teurer ist, aber wir ein sehr, sehr gutes Setup haben, natürlich auch gewisse steuerliche Vorteile. Für ein Startup im Online-Bereich ist die Schweiz nicht typisch, aber wir bereuen es absolut nicht, sondern sind sehr, sehr froh, dass wir diese Wahl getroffen haben.
Nichtsdestotrotz bist du Wahlberliner, also du wohnst ja hier.
Ja, natürlich. Ich muss zum Glück hier kein Geschäft betreiben. Ich wollte immer nach Berlin, seit ich ein Schüler war, weil natürlich die Stadt auch vom Kulturleben her, von der Geschichte her faszinierend ist, natürlich vielfach auch von der Architektur und vom Lebensgefühl her, ja. Wobei, man muss halt aufpassen, dass dieses Lebensgefühl nicht allzu sehr ins Verlodderte abgleitet.
Okay, verstehe. Und heute bist du Privatier oder du sagst immer Asset Manager für dein eigenes Vermögen?
Ja, also Vermögensverwalter in eigener Sache gefällt mir am besten. Also Privatier, das hat für mich schon wieder sowas zu tun von finanzieller Freiheit. Ich bin 44 und lege die Beine hoch, weil ich nicht weiß, was ich mit meiner Zeit ansonsten anfangen kann. Nein, also ist klar, ich lebe im Wesentlichen von den Erträgen meines Vermögens, aber habe natürlich nebenbei ein Hobby und das Hobby ist Rechnungen schreiben. Das heißt, ich mache sehr gerne nebenbei das ein oder andere Projekt, Workshops, Veranstaltungen, Events.
Aber für dieses Interview müssen wir dich nicht bezahlen,
oder? Genau. Nein, das sind halt eher Workshops für Privatanleger, für andere Unternehmer, die dann einfach gewisse Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, nochmal ein bisschen mehr nachgeschärft haben wollen als jetzt in einem Buch. Und da ist Rechnungsschreiben natürlich auch ein schönes Hobby nebenbei.
Okay, auch ein lukratives.
Okay. Kann ich jetzt schlecht Nein sagen.
Okay. Und das heißt, du verwaltest dein eigenes Vermögen und wie machst du das genau? Oder was hast du da so für Werte drin? Wie viel Zeit wendest du vor allem darauf auf? Als leidenschaftlicher Börsianer bist du vermutlich nicht sehr passiv unterwegs.
Ja, also ich bin extrem passiv unterwegs. Ich schaue mir sehr viel an, aber ich mache sehr wenig. Weil mich interessiert halt sehr viel, wie Unternehmen sich entwickeln. Aber es heißt jetzt nicht, dass ich deswegen gleich irgendwas kaufe oder wieder verkaufe oder wenn mal ein schlechtes Quartal ist, dass ich ich muss hier raus. Nein, ich schaue mir Quartalsberichte an, aber mehr, um zu erfahren, was Unternehmen denn operativ geleistet haben. Nicht, ob der Umsatz jetzt um 3% gestiegen ist oder um 4%. Also das ist nicht das Thema. Wichtig, Gesamtstrategie, klassische, breite Vermögensstrategie über alle Assetklassen. Also eben nicht nur Aktien, sondern natürlich auch Anleihen. Gold war für mich immer ein wichtiges Thema. Immobilien aus der Familientradition her auch. Also diese Gesamtvermögensstrategie. Und die setze ich dann mit unterschiedlichen Bausteinen um. Und da sind es bei mir halt nun mal für Europa und Nordamerika verwende ich vor allem Einzelaktien, für Asien und die Emerging Markets in der Regel ETFs oder Fonds.
Okay, interessant. Wie machst du das mit dem Gold? Physisch?
Oder? Ja, das Gold physisch.
Okay,
ja. Und dann? Ich habe das 2008 damals in der Finanzkrise aufgebaut, diesen Goldbestand niemals verändert und ja.
Okay, das heißt, du hast eine schöne Rendite bis jetzt mitgemacht, also aus heutigen Goldkurssicht.
Ja, aus heutigen Goldkursen, aber ich rechne mir da keine Rendite aus. Also zum Thema Gold habe ich von einem alten Futures-Händler, mit dem ich 2004, 2005 viel auf Roadshow war, eine wichtige Weisheit gelernt. Herbert Wüstefeld, der ein oder andere von den Zuschauern kennt ihn vielleicht, er hat bei der ABN AMRO, später bei der Royal Bank of Scotland, die Veranstaltung gemacht und sagte am Ende unserer Goldseminare immer: Ich wünsche Ihnen, dass Gold niemals das beste Asset in Ihrem Portfolio sein möge, denn dann haben wir alle andere Probleme.
Ah, ja, okay.
Und in dem Kontext sehe ich einfach Gold. Ne? Das ist so die ultimative Portfolioversicherung. Ich sehe das übrigens auch nicht als Rohstoff. Ich sehe Gold einfach als Währung. Und ich kann natürlich eine Währung auf dem Konto halten. Ich kann aber auch eine Währung im Schließfach haben. Und ich kann natürlich auch noch eine Währung in der digitalen Wallet haben. Also da sind wir dann bei den Querbeziehungen zu Bitcoin.
Ja, und da bist du auch aktiv? Oder?
Ich bin gerade dabei, mich in das Thema reinzufuchsen. Ich habe mal vor ein paar Jahren, als das rauskam, das erste Bitcoin-Zertifikat gekauft, weil ich natürlich immer noch so die Leute aus dem Zertifikatebereich kenne. Und da schrieb mir der Georg von Wattenwil von Tobel: Hey, wir haben jetzt ein Bitcoin-Zertifikat gemacht. Ist das nicht was für dich? Da habe ich gesagt: Ach komm, irgendwie ist das cool. Ich mache mal ein bisschen was. Ja, dann hatte sich das zwischenzeitlich mal verzehnfacht. Jetzt hat sich es nur noch verfünffacht. Ja, ich habe es halt da immer noch liegen. Kleine Position, aber ich bin gerade dabei, mich mal ein bisschen da reinzufuchsen. Weil es kann natürlich nicht sein, so ein digitales Asset mit dezentralen Vorteilen über eine Schuldverschreibung im Portfolio.
Das war gerade meine Frage. Was ist der Vorteil, das über ein Zertifikat zu machen?
Nein, der Vorteil über ein Zertifikat ist, man kann es sofort machen und man kann es über die Börse kaufen. Man muss nicht selber irgendwie noch denken, sondern man kann sofort an der Wertentwicklung partizipieren. Aber es hat natürlich nichts mit der Asset-Klasse Bitcoin zu tun. Ich kriege vielleicht die Portfoliowirkung, aber nicht die sonstigen Vorteile, die eine solche Asset-Klasse haben kann. Ja, wohlgemerkt, das ist mir auch ganz wichtig, haben kann, weil es ist immer so, ne, wenn du über Gold sprichst, wenn du über Bitcoin sprichst, wenn du über Tesla sprichst, wenn du über Wirecard sprichst, dann hast du eigentlich nicht mehr in die Situation, dass du über Investments sprichst, sondern du sprichst über Religion. Es wird dogmatisch aufgeladen. Es gibt immer welche, die sagen, hey, das ist das Geilste überhaupt und all in, alles rein und das ist die Rettung und wer kein Gold hat, der wird irgendwann verhungern und Bitcoin geht auf 180.000. Hey, es sind am Ende Investments und in einer Diversifikation brauche ich Investments, die nachhaltigen, sinnvollen Anlagehintergrund haben. Da kann ich gucken, hat Gold den für mein Portfolio? Kann Bitcoin den haben? Ist auch alles eine Frage der Dosierung. Und ich kann auch sagen, finde ich Tesla spannend? Ja. Muss ich deswegen 10% meines Geldes in Tesla stecken und all in spielen? Nee, brauche ich nicht. Aber ich muss es vor allen Dingen nicht immer so religiös aufladen. Also es ist Wahnsinn, wie viele Elektromobilitätsexperten, so gerade auch bei Twitter unterwegs sind. Ne? Machst du einen Post zu Tesla und sofort hast du 30 Leute, die sagen, hey, Tesla, die werden alles niederwalzen und die anderen sagen, Tesla ist voll der Fake. Hey, es gibt auch irgendwo etwas dazwischen.
Okay, super interessant, ja. Und wie handhabst du das mit einem weiteren Thema, was auch viel religiös aufgezogen wird, Immobilien? Du hast gesagt, Immobilien ist auch ein Thema für dich, dann über REITs oder direkt? Oder?
Naja, also wir haben in der Familie Immobilien. Da bin ich sehr happy, dass wir diese Immobilien zu Zeiten, wo man noch einfach an Handwerker gekommen ist, in einer Form saniert haben, dass sie auch heute sich quasi von selbst vermieten. Das macht Spaß. Ich habe immer wieder geschaut, ob man hier in Berlin zusätzlich Immobilien kaufen sollte. Aber ich bin jetzt meinem Geld auch nie so böse, dass ich jetzt hier Mietrenditen von 1,7% akzeptieren muss. Also da fühle ich mich mit einer Aktie deutlich wohler. Und das kann ja dann auch durchaus eine Immobilienaktie sein. Das muss ja nicht zwangsläufig ein REIT sein. Es gibt gute REITs.
In Deutschland hast du sowieso sehr wenige, ne?
Ja, in Deutschland hast du nur 5 REITs.
5, ja, ich dachte 3.
Ja, was liegt daran, dass natürlich ein sehr wichtiger Bereich von vornherein ausgeschlossen ist, nämlich Wohnungen. Ja, die darfst du nicht in einen REIT packen. Das sind natürlich die Storys gewesen in den letzten Jahren, wie eine Vonovia, wie eine WG, wie eine TAG, wie eine Deutsche Wohnen. Also die waren für die Rietgesetzgebung eigentlich von vornherein ausgeschlossen. Aber es sind ja trotzdem gute Unternehmen und eine Dividendenrendite bei einer Vonovia oder bei einer LEG ist höher als das, was ich hier in Berlin bekommen kann. Und außerdem, also der Herr Buch von der Vonovia ruft mich jetzt nicht an, wenn die Wasserhähne defekt sind. Ja, das ist bei einem Mieter schon anders. Insofern auch das, wir haben Immobilien, wenn wir keine hätten, würde ich vielleicht sagen, nur, da müsste man was machen, um auch physisch was zu haben. Aber ich brauche es jetzt nicht. Und ich bin natürlich auch der Meinung, jeder Privatanleger sollte genau überlegen, was es heißt, sich eine vermietete Immobilie zu kaufen als Kapitalanlage in Relation zu seinem Gesamtvermögen. Ja, also wer da sich insgesamt 250 bis 500.000 Euro, und das ist schnell erreicht, ans ja. Bein bindet, der hat damit einen Klumpen. Ja, das ist ein Lageklumpen, das ist ein Mieterklumpen, das ist ein regulatorischer Klumpen. Das ist immer die Frage, ob man das in 20 Jahren noch will. Und, oder ob es nicht einfach nur eine Spekulation darauf ist, dass man in 10 Jahren nach Ablauf der Steuerfrist einen gefunden hat, der dann noch mehr zahlt. Ist es also wirklich ein Investment oder ist es einfach so Greater Fool-Theorie, die Spekulation darauf, einen Dümmeren zu finden?
Und wie siehst du das in deinem Umfeld? Oder du sagst ja, also bin ich total d'accord mit dir, riesen Klumpenrisiko zu sagen, ich kaufe jetzt eine einzige Immobilie. Aber die meisten Leute sehen das hier überhaupt nicht so, weil das Argument ist ja immer, ist ja nicht mein Geld, ist ja das Geld von der Bank. Also ich leihe mir das ja quasi.
Ja, es ist richtig, aber die Niedrigzinsen oder fast Nullzinsen sollten halt eins nicht überlagern. Nach wie vor muss man einen Kredit auch zurückzahlen. Also man muss schon tilgen und die Miete leistet natürlich da keinen großartigen Beitrag, was jetzt einfach die Tilgung angeht. Ich finde einfach, man kann das nicht über einen Kamm scheren. Es hängt sehr entscheidend von der persönlichen Lebenssituation ab. Es hängt von der Lage ab, es hängt von der genauen Immobilie ab. Es hängt auch davon ab, ob man vielleicht irgendwann da mal selber einziehen will, ob man vielleicht heute eine Wohnung anspart auf diese Art und Weise, die man vermietet, wo man aber schon jetzt altengerecht gebaut hat, sodass man sagt, in 30 Jahren kann ich da reinkommen. Wenn man das mit so einer Perspektive macht, hey, das kann sich durchaus lohnen. Ja, ich habe nur immer ein Problem damit, was ja im Internetzeitalter sehr, sehr populär ist, immer zu sagen, XY ist, Immobilien sind gut, Gold muss man haben, Bitcoin ist scheiße, Tesla ist der Gewinner. Hey, Gesamtkontext beachten. Ja, es sind Investments und man muss gucken, passen diese Investments in diese Struktur eines jeden Einzelnen und nicht sich absolut hinstellen und ex cathedra zu sprechen und zu sagen, also mit Aktien kann man kein Geld verdienen, man braucht immer nur ETF. Also das ist einfach platt und das hat noch nichts mit akademisch und mit Evidenz zu tun, sondern da gebärdet man sich dann als Papst und das muss nicht sein.
Du bist ja eigentlich auch eher so ein leidenschaftlicher Typ, ne? Auf der anderen Seite hast du aber gerade so plädiert, so das Thema Hype oder dieses religiöse Betrachten von gewissen Assetklassen oder Einzelinvestitionen auszublenden und da die Emotionen runterzufahren. Wie machst du das?
Ich mache das so, also das ist für mich, ich habe eine sehr klare Gesamtstrategie, wo ich also für Positionen wirklich klare Kriterien habe, was ich von denen erwarte und unter welchen Gesichtspunkten ich sie im Portfolio behalte bzw. rausschmeiße. Dividende ist dabei ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Aber ich leiste mir nebenbei etwas, was ich früher Spaßportfolio genannt habe, inzwischen Venture Depot nenne, wo ich also wirklich mit kleinem Geld Dinge an der Börse kaufe, wo mir irgendwie mein Bauch sagt, hey, das ist voll cool, das muss ich jetzt mal haben und das will ich einfach verfolgen. Ja? Und da ist natürlich so ein Bitcoin-Zertifikat dabei, da ist auch Tesla dabei, da war ich auch recht früh in der Facebook dabei, aber da ist natürlich auch zum Beispiel Tupperware dabei, weil ich finde diese Tupper-Sachen, ich finde die total gerne, ich koche ja gerne und ich finde das total praktisch, diese kleinen Helferlein, also auf Tupper lege ich, glaube ich, 95% schief. Dann GoPro.
Das heißt
ja.
Schief?
Also ja, 95% im Verlust. Ja, okay. Ja, so,
95%?
Ja, 95%. Also das ist ja, die sind ja fast pleite. Dann fand ich ja total cool immer GoPro. Ja, ich mag einfach das Produkt. Ja, ich
meine, sind ja beides Unternehmen.
Auch minus 80%. Ja. Fitbit fand ich auch total cool. Mhm. Also sind ja irgendwie übernommen worden, dadurch nur minus 70. Aber es ist ja so bei solchen Geschichten. Du hast am Ende immer irgendwelche Flops dabei. Aber wenn du dann halt mal so einen Verzehnfacher dabei hast, da kannst du dir eine ganze Reihe von Flops auch leisten, kommst am Ende auf eine ganz nette Rendite, hast darüber hinaus viel über Wirtschaft gelernt, weil du verfolgst diese Unternehmen, du bleibst up to date, du hast einen Lerneffekt und das ist für mich eine herrliche Sache. Ne?
Daher der Ausdruck Venture.
Genau, deswegen Venture, weil in der Regel ist das ein Wagnis. Ja? Ich meine, da ist zwar auch das eine oder andere Unternehmen drin, was jetzt für mich einfach nur so mal dabei ist, weil ich zum Beispiel die Hauptversammlung besuchen will, also wie bei einer DEAG oder bei einer HelloFresh, die habe ich gekauft, nachdem ich die Hauptversammlung für die DSW als Stimmrechtsvertreter besucht hatte, den Deutschen Schutzverein für Wertpapierbesitz und mit dem CFO gesprochen hatte. Ich mag das Produkt und dachte, hey, kaufst du einfach mal. Der Kurs war damals bei 8 Dollar. Bei 8 Euro konnte niemand an, dass das auf 40 geht. Ja, aber ich habe dann irgendwann die Hälfte rausgehauen und jetzt habe ich kein Geld mehr drin. Das ist fein, aber ich muss jetzt nicht, ich bin nicht davon abhängig. Von mir aus kann dieses gesamte Ding pleite gehen. Diese ganzen Ventures, die können alle pleite gehen. Das ist ein Betrag, den ich verschmerzen kann.
So quasi Spielgeld.
Ja, und deswegen muss ich es auch nicht so verbissen immer argumentieren. Ich kann sagen, ja, es kann sein, dass Tesla wirklich eine Firma ist, die irgendwann eine Billion wert ist. Ja, vielleicht. Das ist, ich weiß gar nicht, ob ich es mir wünschen soll. Ja, einerseits wünsche ich es natürlich, weil es ein genial, wahnsinnig visionärer Unternehmer ist, der da vorne steht mit Elon Musk. Auf der anderen Seite denke ich natürlich, was heißt denn das für Deutschland und für die deutsche Industrie? Wenn Tesla eine Billion wert ist, dann heißt das, dass wir hier ein veritables Problem haben. Und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern aufgrund der Autoindustrie dann auch sehr, sehr schnell politisch und gesellschaftlich. Also das weiß ich gar nicht, aber ich halte es für möglich. Aber genauso gut kann es sein, dass in der nächsten Finanzkrise das Unternehmen doch nicht weiterkommt und von Apple und ein Ei für 50 Milliarden von Apple gekauft wird. Auch möglich, ja. Ich muss es nicht religiös verargumentieren, sondern ich sage, ich bin ein bisschen dabei, ich gucke mir das an, aber der wesentliche Kern meines Vermögens ist halt in Unternehmen, die vielleicht nicht diese Hype-Qualität haben, aber die dafür verlässliche, erprobte Geschäftsmodelle haben.
Du hast eben was angesprochen, das Thema Aktionärsversammlung. Ne? Du bist ja auch relativ aktiv, sprichst auch auf verschiedenen Aktionärsversammlungen. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen berichten, was so das Ziel ist, also was du dort machst, wie du die Unternehmen vorher analysierst und welche Interessen du vertrittst?
Also ich vertrete grundsätzlich, wenn ich auf Hauptversammlung gehe, die Interessen von privaten und institutionellen Anlegern, weil ich das nicht aus Eigenantrieb mache, sondern ich mache das dann als Vertreter der DSW, der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, also eine der großen Aktionärs- und Anlegerschutzvereinigungen in Deutschland. Für die DSW mache ich seit 2010 die Dividendenstudie. Marc Tüngler, der Frontmann, ist ein langjähriger Freund von mir und ich mache hier in Berlin so im Jahr 10, 15 Hauptversammlungen für die DSW, was dieses Jahr wenig Freude macht, weil wir diese virtuellen Hauptversammlungen haben. Das läuft dann wirklich dergestellt. Man hat in der Regel ein Vorgespräch mit dem Unternehmen. Gestern hatte ich also eine Zoom-Konferenz mit Emmanuel Thomasin von Delivery Hero, dem CFO. Man bespricht vorab die Fragen, die man...
Die sitzen aber nicht in Berlin, die sitzen in Amsterdam.
Doch, die sitzen... Amsterdam, nein, Delivery Hero, die Zentrale, sitzt in Berlin auf der Oranienburger Straße, bei mir direkt um die Ecke. Aber wie gesagt, war nur Zoom. Man bespricht dann also die Fragen, damit das Unternehmen sich auch vorbereiten kann, weil es ist ja nicht das Ziel, Unternehmen vorzuführen, sondern es geht darum, dass man wirklich Informationen bekommt, dem Unternehmen auch klar macht, was Themen sind, die wichtig sind für Anleger in der Kommunikation. Hat man in der Regel so eine Stunde, anderthalb, wo man sich darüber austauscht. Dann geht man nochmal am Ende über die Fragen. Und momentan war es das dann. Dann verfolgt man das virtuell. In einer richtigen Hauptversammlung trägt man das natürlich dann vor, was viel, viel mehr Spaß macht. Insbesondere, weil man nämlich dann nachfassen kann, wenn die Antworten ausweichend sind, so wie ich das vor 4 Wochen bei Oliver Samwer hatte, bei Rocket Internet. Da muss ich sagen, wenn das eine Live-HV gewesen wäre, wäre ich da anschließend nochmal aufs Podium gegangen, weil das waren einfach keine Antworten, die ich da bekommen habe. Aber das ist bei Rocket Internet.
Und hast du dann so eine Warteliste? Also ich kenne das nur, dass du, also eine Live-Versammlung musst du dich ja dann eintragen lassen. Ne?
Ja.
Und wie ist das dann auf einer Zoom-Konferenz? Musst du dann irgendwo den Admin anschreiben? Oder?
Nein, du musst die Fragen vorher wirklich einstellen ins HV-Portal und dann werden sie Ja, natürlich, die Antworten sind weicher als ansonsten. Also es gibt bei einer Live-Hauptversammlung natürlich auch Vorstände wie Oliver Samba, die dann alles von Rechtsanwälten vorgefertigt ablesen. Aber es gibt halt einfach auch Vorstände, die Fragen aus der Lameng einfach beantworten, weil sie einfach ja sich was trauen, weil sie was Gutes zu erzählen haben. Also der Niklas Östberg von Delivery Hero hat das letztes Jahr auch gemacht. HelloFresh, die machen das auch so. Ein großer Genuss für mich letztes Jahr war die Hauptversammlung der DEAG, der Deutschen Entertainment AG. Peter Schwenko war ja der Mann, der damals die Rolling Stones und danach dann viele, viele andere Künstler nach Deutschland geholt hat. Und es ist sehr, sehr schade, dass diese Veranstaltung dieses Jahr auch virtuell sein wird, aber man kriegt eine ganze Menge mit über Wirtschaft bei dieser Gelegenheit.
Ja, das war so das Thema leidenschaftlicher Börsianer, wo man halt direkt rausmerkt, dass du da Lust hast, die anzupacken quasi und mitzumischen bei den Unternehmen.
Es ist natürlich auf der einen Seite Börsianer, aber das hat natürlich jetzt wenig auch mit der Aktie zu tun, sondern es hat auch einfach was mit der Faszination für Unternehmen zu tun. Also ich war sehr gerne Unternehmer. Ich habe erfolgreich einen Verlag gegründet. Ich habe erfolgreich die ZJ AG so als Hybrid zwischen Medien- und Finanzunternehmen gegründet und ich habe im Allgäu noch eine Gruppe mitgegründet, die wir inzwischen auch verkauft haben für erneuerbare Energien, also die Solaranlagen betrieben und installiert hat. Und ich fand das als Gnade, dass es mir gelungen ist, diese Unternehmen hochzubringen, dass ich auch das Glück hatte und dass ich auch das Glück hatte, das zu verkaufen. Aber ich habe mich nie irgendwie als Serial Entrepreneur gedacht. Ich war immer demütig und habe immer gesehen, es gibt wahnsinnig viele sehr gute, sehr erfolgreiche Unternehmer. Und es macht mir einfach auch Spaß zu sehen, wie die arbeiten und das zu verfolgen. Und vor so jemandem wie Peter Schwenko, der wirklich über Jahrzehnte sein Business deutschlandweit, europaweit mit Weltkünstlern etabliert hat, gelebt hat, immer wieder skaliert hat, dabei auch manchmal furchtbar ins Klo gegriffen hat, die ganze Firma all in gesetzt hat mit diesem Festivalgeschäft damals, aber sich immer wieder hochgezogen hat. Das ist einfach etwas, wo ich riesen Respekt vor habe. Und wenn man die Chance hat, solche Leute einfach face-to-face zu erleben, ihnen Fragen stellen zu dürfen, und sie müssen sogar antworten auf einer solchen Hauptversammlung, und man kann parallel auch noch die Interessen von Anlegern vertreten, ist es einfach ein wundervoller Match.
Okay, ja, coole Sache.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.